Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Esculap Academy. Dieses Mal widmen wir uns dem Thema bessere Knie-OP dank Softwareunterstützung. Die verloren gegangene Mobilität wiederherstellen, so präzise wie möglich, das leisten moderne Prothesen. Implantatmedizin beginnt lange vor dem Eingriff und endet nicht mit der Operation. Längst geht es nicht mehr nur um Standardverfahren, sondern um individuelle Anpassungen von der kinematischen bis zur mechanischen Ausrichtung. Hierbei hilft die Pheno4U Level 1 Software von B. Braun mit zusätzlichen Informationen zur individuellen Anatomie der Patientinnen und Patienten. Der datengesteuerte Arbeitsablauf im OP bringt mehr Sicherheit und eine bessere Lastenverteilung. Zu Gast bei Medizin aufs Ohr Professor Björn Gunnar Ochs, Chefarzt an der Klinik für Unfallchirurgie, Handchirurgie und Orthopädie Vincentius in Konstanz. Mehrfach wurde er als einer der besten Ärzte Deutschlands ausgezeichnet. Nach Studium in Jena und Freiburg arbeitete Ochs an der Uniklinik Heidelberg, absolvierte die Facharztausbildung für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Unfallklinik Tübingen, wo er sich auf die Endoprothetik von Knie und Hüfte spezialisierte. 2016 folgte die Habilitation, seit 2019 ist er Chefarzt in Konstanz. Medizin aufs Ohr. Dieses Mal mit Professor Gunnar Ochs als Chefarzt bei der Klinik für Unfallchirurgie, Handchirurgie und Orthopädie Vincentius im Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz. Außerdem ist das natürlich das akademische Lehrkrankenhaus der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg. Herzlich willkommen, Professor Ochs.
Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Wir wollen über Knie sprechen und was sich alles in diesem Bereich getan hat und über ein namentlich neues Produkt, wo man sich wundern mag. Es ist Software. Darüber kann man sich natürlich wundern, aber die Aufklärung wird gleich kommen. Wenn wir mal in Toto gucken, wie würden Sie die Entwicklung in der Orthopädie als Operateur beim Knie in den letzten 20 Jahren beurteilen? Ist das eine Lokomotive, ist das ein ICE oder eine Bummelbahn gewesen?
Ich würde es eher mit einem ICE vergleichen, weil wir vor allem in den letzten Jahren wirklich massive Veränderungen haben, was die Entwicklung der Strategien und die Herangehensweise angeht.
So, ich sage das jetzt einfach mal. Wir treffen uns nämlich in Baden-Baden, nicht in Konstanz, bei einem Kongress und möglicherweise aufmerksame Hörerinnen oder Hörer haben das vielleicht gehört. Eine Glocke hat geläutet, dass mag nochmal passieren. Wir sind hier im Kongresszentrum in Baden-Baden und Professor Ochs kommt gerade aus einer Fortbildung, Weiterbildung für Nachwuchsmediziner genau in diesem Bereich. Also verzeihen Sie uns bitte, wenn die Glocke ab und zu läutet. Sie waren mitten im Redefluss.
Wie gesagt, die Entwicklung der Knieprothetik ist rasant. Wir haben ein ganz neues Verständnis über die letzten Jahre zum Thema Knie. Kniekinematik, das heißt die Bewegungsabläufe rund ums Kniegelenk erlangen können und versuchen immer differenzierter in den letzten Jahren das jeweilige Knie des Patienten zu verstehen und in der Operation auch entsprechend zu rekonstruieren.
Das individuelle Knie, ich glaube, das müssen wir nochmal ganz klar betonen. Es ist tatsächlich jedes Knie, jede Knie-OP ein Gesellenstück sozusagen, kann man das so sagen?
So wie Sie sagen, man muss das Knie individuell verstehen, weil man weiß heute, und das war man sich nicht immer bewusst, dass die Kniekinematik bei jedem Patienten unterschiedlich abläuft. Das heißt, wir haben ja verschiedene Bewegungsebenen, anders als an der Hüfte. Die Hüfte ist ein Kugelgelenk, kann man sich biomechanisch einfach vorstellen, funktioniert auch in der Rekonstruktion wirklich wie ein Kugelgelenk. Aber das Knie macht eine Rollgleitbewegung und dazu noch eine Rotation. Das heißt, der Unterschenkel dreht sich um eine definierte Achse. Und dieses Ausmaß der Drehbewegung und der Rollgleitbewegung sind bei jedem Menschen unterschiedlich im Ausmaß. Und dazu kommt, dass wir von Geburt an über unsere Entwicklung, je nachdem, welchen Weg wir auch in der Jugend gegangen sind, eine unterschiedliche Anatomie haben, die sogenannte Konstitution. Und diese Konstitution mit dem O-Bein oder X-Bein, wir sprechen heute vom konstitutionellen Varus oder Valgus, macht natürlich auch nochmal eine ganz besondere Betrachtung erforderlich, auf die wir die Operation anpassen müssen. Und früher war das so, wenn Sie noch 10, 15, 20 Jahre zurückschauen, hat man eine Standardoperation über den Patienten wie eine Schablone drüber gelegt, hat nach bestem Wissen und Gewissen die Operation absolviert mit klaren Parametern. Und da war die mechanisch gerade Beinachse das Ziel unserer Therapie. Und heute versuchen wir durch unser Verständnis für die individuelle Konstitution und die individuelle Kniekinematik die Operation so anzupassen, dass wir das maximal Mögliche der individuellen Rekonstruktion ermöglichen können.
Deutet sehr stark darauf hin, dass Sie für ein solches Prozedere sehr, sehr viele Daten brauchen, richtig?
Richtig. Bislang war der Datenschatz die Erfahrung des Operateurs. Und natürlich ist klar, wenn ein Operateur viele tausend Knie operiert hat, hat er ein Verständnis entwickelt und im Unterbewusstsein bereits bei der Zugangspräparation das Knie ganz differenziert verstanden, mehr oder weniger, aber oft intuitiv. Heute können wir aber durch moderne Tools wie die Robotik oder die Navigation oder auch Kinematikdaten aus den Ganglaboren die Knie viel mehr untersuchen und uns auch diese Intuition in Zahlen, Daten und Fakten aufarbeiten. Und damit verstehen wir natürlich das Knie nochmal viel objektiver, weil es nicht mehr ein Gefühl ist, dass man sagt, okay, dieses Knie hat ein sogenanntes großes Rollback zum Beispiel oder eine große Rotation oder eine gewisse ligamentäre Laxizität, sondern wir können das in Millimeter, in Grad und in Verschiebungsebenen wirklich auch aufzeigen. Und damit bekommen Sie nochmal ein ganz anderes Verständnis für das Knie, die Kniekinematik und wie Sie auch Ihre Operation an den Patienten anpassen müssen.
Sie sind ja nach wie vor trotz und mit allen Daten tätig in einem ja auch sehr feinen Handwerk. Wie würden Sie beschreiben, Sie gehen jetzt in den OP mit diesem Datensatz, Sie wissen viel mehr, als Sie vor 20, 30 Jahren haben wissen können, Prä-OP, und gehen dann in den OP. Wie viel bleibt denn noch von diesem Handwerk übrig oder vollstrecken Sie nur das, was das Datenblatt Ihnen sagt?
Ich möchte es so beschreiben. Wenn Sie heute in ein modernes Auto sitzen und Sie fahren zum Beispiel von Frankfurt nach Baden-Baden und Sie kennen die Strecke, weil Sie sie schon oft diese Strecke gefahren sind, dann würden Sie ja trotzdem auch unter heutigen Aspekten immer Ihr Navigationssystem, wenn Sie eins haben, einschalten, um eben an diesem Tag bei dieser Verkehrs- und Wetterlage den besten Weg zu finden. Das heißt, das Fahren als solches müssen Sie bringen, aber den besten Weg, da werden Sie unterstützt. Und so würde ich das beim Operieren heute auch vergleichen. Das heißt, das beste Datenblatt hilft Ihnen nichts, wenn Sie am Ende kein guter Handwerker sind. Das heißt, die Skills, die Sie als Operateur brauchen, das Feingefühl fürs Gewebe, das Verständnis für Werkzeug, für Instrumente und auch für das Implantat, was Sie einbauen, ist die unabdingbare Voraussetzung. Ich möchte es eher so sagen, dass der erfahrene Handwerker dadurch noch präziser und noch besser wird, weil das Decision-Making durch die Information, die wir zusätzlich gewinnen können heute, weil wir es objektivieren können, unseren Weg noch präziser macht. Aber der gute Handwerker ist die unabdingbare Voraussetzung.
Bevor wir zur Software kommen, ein Wort über die Implantate selbst. Ich muss dazu sagen, ich war im vergangenen Jahr in den Produktionshallen der Escolab in Tuttlingen. Und wenn ich mir die Implantate angucke, wie viel Robotik darin steckt, wie viel Exaktheit, wie würden Sie denn diesen, und das reicht jetzt mehr in den Bereich des Handwerklichen rein, die Qualität beurteilen?
Also den Stand, den wir heute in der Implantatherstellung erreicht haben, ist wirklich brillant, muss man wirklich sagen. Da ist in den letzten Jahren ganz viel passiert, zum einen was die Fertigung angeht, zum anderen was das Verständnis angeht und praktisch natürlich auch die Entwicklung der Implantate, Stichwort Polyethylene zum Beispiel. Wir haben ja verschiedene Werkstoffe, die wir in der Endoprothetik einsetzen und da sind natürlich viele medizinische Metalllegierungen im Einsatz. Da ist Titan im Einsatz und auch Polyethylen als wichtiger Kunststoff. Und allein das Vitilene oder beziehungsweise, ich muss auch noch ein bisschen zurückgehen, das Polyethylen in den 70er, 80er Jahren war oft der schwächste Partner in der Geometrie, der so eine Tribologie der Endoprothesensysteme, sei es Hüfte, sei es Knie. Und wir hatten dann oft mit dem Abrieb dieser Polyethylene zu kämpfen, die dann sekundär, auch wenn wir irgendwann mal eine Prothese sehr gut eingebaut haben, über den Abrieb das Versagen der Prothese über 10, 15, zum Teil 20 Jahre bewirkt haben. Das hat man wahrgenommen, man hat dann die Polyethylene verbessert, man hat den Vernetzungsgrad dieser Polymerketten verändert. Die Vernetzungen sind heute bis zu 98%. Und man hat es durch spezielle Verfahren, zum Beispiel im Bereich der Firma Escolab, geschafft, durch das Beimischen von Vitamin E in diese Polymere die Alterung, das heißt das Verspröden des Kunststoffs im Körper, positiv zu beeinflussen. Beispiel, Sie stellen Ihren Gartenstuhl auf die Terrasse. Der Gartenstuhl steht da 10, 15 Jahre unter Sonnenlicht, dann versprödet es Kunststoff. Ähnliche Prozesse passieren bei uns im Körper. Und durch Vitamin E bleibt es Kunststoff in einer Qualität, die über viele, viele Jahre enorme Belastungszyklen aushalten kann und versprödet und altert nicht mehr. Und allein diese handwerksliche Entwicklung, das Engineering, was da dahinter steckt, ist beeindruckend.
Absolut. Ich habe ein Gespräch in dieser Podcast-Reihe gehabt vor, ich glaube, 2 Jahren war das, Ihr Kollege Professor Perker an der Charité in Berlin. Den habe ich dann gefragt und die Frage stelle ich Ihnen jetzt auch. Wenn ich mir ansehe, das, was zum Beispiel die Esculap da macht an höchster Präzisionsqualität bei den Implantaten, ich aber auch noch eine Option habe, ein individuelles Stück herzustellen. Und Perker fragte ich damals, was denken Sie denn, wie wird diese Ratio aussehen zwischen, ich sage jetzt mal despektierlich, dem Knie von der Stange und dem Knie für den Hochleistungssportler, der einfach es nicht sein lassen will oder kann, wenn er es braucht? Was schätzen Sie, was hat er geantwortet, was antworten Sie?
Ich für mich selber. Ich würde immer das hochentwickelte Standardimplantat wählen, in Kenntnis, weil die heutigen Implantatsysteme sind so fein abgestuft, was die Größenkalibrierung angeht. Und wenn man eben weiß, was für biomechanische Untersuchungen auf den verschiedenen Implantaten laufen, auch im Hinblick auf den Formschluss und auf das Zusammenspiel zwischen also der Femurkomponente, dem Inlay und dem Tibia, der ganze Formschluss und dieser biomechanische Analyseprozess, der im Vorfeld vor einer Fertigung von Standardimplantaten erfolgt ist, das können Sie in dieser Qualität nicht für Einzelimplantate liefern. Und daher würde ich für mich selber und für meine Familie immer einen erfahrenen Operateur mit einem Standardimplantat kombinieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass Professor Perker es ähnlich beantwortet hat.
Exakt auf den Punkt und total nachvollziehbar. Absolut. Kommen wir mal zu Feno4U. In der Einleitung habe ich gesagt, wir sprechen heute über Software. Und das ist ja nun ziemlich ungewöhnlich, wo wir es zu tun haben, ja, mit einer medizinischen Disziplin, die sehr, sehr stark mit Haptik, mit physischen Gegenständen zu tun hat. Was hat die Software da zu suchen?
Ja, die Software. Wir haben jetzt gerade ganz viel über Daten und Fakten und Objektivierbarkeit von individuellen Parametern gesprochen. Und das muss natürlich alles irgendwo auch über eine Software dargestellt und entwickelt werden. Und in dem Begriff Feno4U steckt ja ganz viel von dem, was wir eingangs angesprochen haben. Da steckt vor allem der individuelle Phänotyp. Da steckt das Anpassen der Operationstechnik an den individuellen Phänotyp, an die individuelle Anatomie. Und die Software ist praktisch ein wichtiger Baustein, sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Operateur, dem Verständnis für das Knie, der Kniekinematik und sozusagen der Hardware, nämlich dem Navigationsgerät. Und auf diesem Navigationsgerät läuft die Software, die Feno4U-Software, die ja jetzt in Bälde als Level 2, Feno4U Level 2 gelauncht wird. Derzeit läuft Feno4U Level 1. Das heißt, wir haben erstmalig mit Feno4U Level 1 die Möglichkeit, all das, was wir gerade besprochen haben, nämlich die Varus-Valgus-Beinachse, die Kniekinematik über den gesamten Bewegungsbogen, aber auch, und das ist ganz besonders, das ist ein ganz neuer Aspekt der Objektivierbarkeit, dieses sogenannte femorale Rollback, das heißt die Translation Tibia zur transepikondylaren Achse Femur zu objektivieren in der sogenannten Pinskarova-Kurve. Und das Ganze nicht nur statisch, sondern dynamisch. Und das Verrückte ist wirklich, das sind während der Operation stattfindende zigtausend Kalkulationsprozesse, die diese Software leistet. Professor Krupp von Esculap hat mir das mal berichtet, es sind bis zu 50.000 Rechnungsschritte, die da während einer Operation laufen.
Unfassbar.
Und sozusagen wirklich real, in real time, die Patientendaten mit dem operativen Schritt kalkulieren und dann dem Operateur zur Verfügung stellen. Und das Ganze auch auf der Grundlage von davor durchgeführten biomechanischen Simulatoruntersuchungen aus dem Ganglabor und eben auch aus der Entwicklungsabteilung von Braun Esculap, auch im Zusammenspiel mit anderen wirklich großen Studienpartnern wie die ETH in Zürich oder auch in München. Da bekommen wir dann wirklich biomechanische Berechnungen. Und allein ein Punkt, der begeistert mich immer wieder, wenn ich diese neue Software anwende, wenn ich jetzt einen Patient operiere und der wiegt 60 Kilo und ich gebe das Gewicht in die Software zu Beginn ein und ich gebe die individuellen Patientendaten ein, dann bekomme ich eine Information unter der Operation, wie beeinflusst meine Entscheidung für die operative, definitive Implantation des Prothesensystems die Belastung des Implantates in der jeweiligen Geometrie unter Berücksichtigung von der Achse, der Ausrichtung und des Patientengewichtes.
Absolut faszinierend.
Und wenn wir jetzt eben wieder den Schritt zurückgehen, wo wir sagen, wir wollen individuell das Knie rekonstruieren und ich will gegebenenfalls nicht immer wie unsere Pioniere in der Knieendoprothetik eine mechanisch gerade Beinachse operieren, weil damals in der Endoprothetik Pionierzeit war klar, sie haben ein Bein, egal welche Achse, das wird immer so zugesägt, dass am Ende ein gerades Bein rauskommt, weil Biomechanik ist Biomechanik. Genau. Wir brauchen eine flächige Belastung, wir brauchen eine physiologische Belastung aufs Implantat und das war die höchste Priorität. Heute wollen wir ja das individuelle Knie rekonstruieren. Das heißt, ich muss gegebenenfalls einen Restvarus, einen Restvalgus akzeptieren, weil ich die Kinematik des Knies darunter berücksichtigen, rekonstruieren möchte. Das hat aber natürlich einen Einfluss, dass am Ende keine gerade Beinachse rauskommt, sondern ich bringe den Patient in seine Ausgangssituation zurück. Das heißt, wenn Sie ein Leben lang mit 4 Grad Valgus perfekt unterwegs waren, gehen Sie auch mit 4 Grad Valgus aus dem OP.
Faszinierend. Und es gibt ja überhaupt keinen Grund dafür,
diesen Patient gerade zu stellen.
Genau. Ja,
aber
ja.
Das hat einen Einfluss auf die Biomechanik des Endoprothesensystems. Ja. Und wenn jetzt die genannte Situation 100 Kilo schwer ist oder vielleicht sogar 140 Kilo schwer, dann bringen Sie Ihr Implantat in den Grenzbereich. Ja. Und das können wir heute rechnen. Und diese Software in der jetzigen Version Level 1 Pheno4U kann uns in der Operation real-time zeigen, was passiert, wenn ich einen 130-Kilo-Patient operiere und das Prothesensystem mit 3 Grad Varus oder 4 Grad Valgus einsetze. Ist es noch möglich? Ist es noch sinnvoll? Oder wissen wir aus dem Simulator, dass ich die Prothese biomechanisch überfordere? Und wenn dieses eintritt, dann muss ich als Operateur meine Operation so anpassen, dass ich die Prothese aus dieser Grauzone-Belastung rausführe und meine Strategie so anwenden, dass ich wieder mehr in Richtung gerade Beinachse operiere und implantiere, um in der Gesamtschau die Haltbarkeit und die Langlebigkeit des Prothesensystems auch zu ermöglichen. Und das ist gigantisch. Und das hatten wir nie in dieser Art und Weise, dass wir ein Verständnis für die Biomechanik, das Patientengewicht und die dynamischen Aspekte des Kniegelenkes hatten.
Nehmen Sie uns noch mal ganz kurz mit in den OP virtuell. Denn so ganz vorstellen kann ich es mir noch nicht. Sie haben Ihre Expertise von einigen tausend Knien, nehme ich mal an.
Ja, mittlerweile sind es sicher 6.000 bis 8.000 Knie, die ich selber operiert habe. Ja.
Genau, und wissen eigentlich alles über die Materie. Dann haben Sie zusätzlich diesen Software-Copiloten. Wie ist die OP, nehmen Sie uns mal mit, wie ist die OP-Situation? Wie kriegen Sie das in Einklang? Sie haben ja nur 2 Hände und nur 2 Augen.
Ja, das ist eine wirklich wunderbare Frage, aber ich glaube, wir müssen, bevor wir in den OP gehen, noch einen Schritt zurückgehen. Okay. Wir müssen in die Sprechstunde gehen, wo Sie den Patienten zum ersten Mal sehen. Sie schauen sich den Patienten an. Der Patient wird immer komplett entkleidet untersucht. Sie bekommen ein Gefühl, wie steuert er seine Motorik an? Wie stellt er seine Beinachse? Wie steuert er sein Knie an? Ich habe auch schon Patienten gehabt, mit denen bin ich ins Treppenhaus, um zu schauen, wie belasten die ihre Extremitäten, wie steuern die Muskulatur an? Gerade wenn Sie Patienten haben, die in der Kindheit zum Beispiel Patella-Luxationen hatten und Ähnliches, die haben oft ein völlig unphysiologisches Gangbild oder einen ungewöhnlichen Patellalauf. Und wenn Sie dann, damit haben Sie das erste Verständnis für den Patient. Dann schauen Sie ihn sich an, wie ist der Bewegungsradius, wie ist die Bandführung des Kniegelenkes? Ist es eine Fehlstellung, die Sie noch redressieren, also in den ausgraden können oder nicht? Dann machen Sie die Bildgebung. Da machen Sie Standardaufnahmen und da brauchen Sie eine sehr gute Röntgenabteilung, die Ihnen exakte Bilder liefert und denen Sie dann auch messen können. Wenn Sie da nicht sauber positionierte Röntgenbilder haben, haben Sie schon den ersten Messfehler. Und jetzt ist es die Herausforderung, bevor Sie in den OP gehen, das klinische Untersuchungsbild, die Röntgenbildanalyse durchzuführen und das Ganze als Basisdatensatz. Zukünftig wollen wir ja darauf hinaus mit den gemeinsamen Bestrebungen, wissenschaftliche Bestrebungen, auch noch mit einem Gate Lab die Kinematik zu objektivieren und dann als nächsten Schritt in die OP mit einfließen zu lassen. Aber das braucht noch ein wenig. Aber das wird der nächste Schritt der Zukunft. Und wenn Sie diese Information haben, dann gehen Sie in OP. Dann geben Sie all diese Daten, die Sie erhoben haben, in den Computer ein. Das ist Ihr Startsetting. Das heißt, Sie geben die Röntgenparameter ein, Sie geben die Gewichtsparameter ein und welche Seite Sie operieren und welches Implantat Sie setzen möchten. Und dann fangen Sie mit der Operation an. Und dann kommt intraoperativ die nochmaliger Abgleich der Patientenparameter durch die Untersuchung mit Ihrem Navigationssystem. Und das Tolle ist, es ist ein bildfreies Navigationssystem. Das heißt, Sie bewegen das Knie durch und machen eine intraoperative Analyse der Bewegungsparameter Hüfte und Kniegelenk im Sinne von Bewegungsamplitude. Und gleichzeitig wird als nochmaliger Abgleich des Datensatzes mit einem Pointer, also im Prinzip mit einer Art Stift, definierte Landmarken abgegriffen und dann werden die Landmarken und die Bewegungsdaten im Computersystem übereinander gelegt und daraus entsteht das virtuelle Modell Ihres Kniegelenkes, was Sie jetzt operieren. Und wenn Sie diese Daten im System erhoben haben, haben Sie gleichzeitig auch die Validierung Ihrer präoperativen Planungsdaten. Und wenn das übereinander stimmt, dann geht die Operation als solches weiter. Und Sie führen dann noch praktisch die Objektivierung der Stresstestung von den Bandstrukturen durch und können dann die OP digital durchplanen. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, warum ich überzeugter Navigationsanwender bin. Ich habe nämlich die Möglichkeit, nachdem ich alle Parameter durchgespielt habe, ich das Knie eingemessen habe, die Operation digital zu Ende zu führen. Und erst wenn der digitale Plan steht, nehme ich die Säge in den Hand und präpariere die Tibia und den Femur. Und wenn ich merke, das lässt sich nicht lösen, weil zum Beispiel die Geometrie, die ich bräuchte, nicht zum Implantat oder zur Patientenknochengröße oder ähnliches passt, kann ich nochmal digital auf der Software zurückgehen, einen neuen OP-Plan aufstellen und erst den, wenn der passt, chirurgisch umsetzen. Und damit haben Sie die maximale Sicherheit für Ihren Patienten. Und das ist auch der Grund, warum ich immer sagen würde, das Standardimplantat mit der perfekten Software ist höherwertig als ein Individualknie, weil ich bei einem Individualknie das Knie einbauen muss, wie es vom Ingenieur kommt. Und da habe ich es nicht selber geplant. Das plant mir ein Ingenieur, der vielleicht über eine gute Datenleitung in Indien sitzt. Genau. Nichts gegen die Kollegen in Indien, aber ich habe keinen Einfluss auf den Entscheidungsprozess und ich kann die OP nicht an die individuelle Situation anpassen. Das heißt, ich muss es so...
Dann ploppt nochmal ein anderer Parameter auf.
Korrekt.
Und plötzlich passt das nicht.
Ich habe keinen Plan B. Und für mich hat eine gute OP immer einen Plan A, einen Plan B und wenn es schwierig wird, auch einen Plan C.
Ja. Auf welcher Softwarebasis werden wir das, vielleicht Rollout 5.0 oder so in 10 Jahren, den OP-Roboter komplett füttern und der Arzt kann zu Hause bleiben?
Dass der Arzt zu Hause bleibt, das wird nicht kommen. Da bin ich mir 100% sicher. Auch mit aller KI und VR und was es alles gibt, der Arzt wird nicht zu Hause bleiben. Ich glaube, es wird immer so sein, dass die Software und Navigations- und auch möglicherweise die Robotersysteme immer Assistenzsysteme bleiben werden, weil das Zusammenführen und das Anwenden und Umsetzen des erarbeiteten Wissens oder des individuellen Kniegelenkes muss der Chirurg dann am Ende entscheiden und umsetzen.
Hat die Patientenschaft eigentlich was von Fino4U selber? Also ich stelle mir vor, Patientenschaft heutzutage hat sich ja auch fortentwickelt. Also Stichwort Selbstdiagnose. Ich google jede erdenkliche Krankheit und das Knie gehört natürlich auch dazu. Also und da die Spreu vom Weizen zu trennen, was ist eine Fehlinformation, was ist akkurat tatsächlich, wäre natürlich wahnsinnig hilfreich. Ne? Also wäre ja eigentlich denkbar, Fino4U für den Patienten auch zu machen. Ne? Im Prinzip so eine abgespeckte Welt oder eine Version, die dann verständlich ist für die Patientenschaft auf der einen Seite und sie durchgeleitet durch den Prozess sozusagen, präoperativ bis postoperativ.
Gut, es gibt natürlich, wenn Sie mit Patienten arbeiten, eigentlich, sagen wir mal, 3 Patientengruppen. Die größte Patientengruppe geht mit einem Problem zum behandelnden Arzt, wird beraten und das, was man dem Patienten vorstellt, wird akzeptiert. Dann gibt es die Patientengruppe, die sich gerne informiert, die, wie Sie sagen, auch Dr. Google befragt und damit mit einer Vorinformation kommt, oft auch mit einer Fehlinformation kommt. Da brauchen Sie sehr viel Aufklärungsarbeit, die aber damit natürlich schon sich in Ihr Thema eingelesen haben. Und mit den Patienten müssen Sie sehr differenziert arbeiten, weil die wollen wissen, arbeiten Sie mit Robotik, arbeiten Sie mit Navigation? Und wenn Sie keinen Roboter stehen haben, warum nehmen Sie keinen Roboter? Solche Fragen kommen dann in der Sprechstunde. Manche Patienten kommen auch und schreiben im Vorfeld zur Sprechstunde erstmal eine E-Mail. Lieber Herr Professor Ochs, ich würde mich gern bei Ihnen in Konstanz behandeln lassen. Haben Sie überhaupt Zertifikate vorzuweisen?
Okay.
Auch solche Fragen kommen heute. Manche fragen erstmal ab, bevor Sie sich vorstellen, wie bei uns der Standardablauf ausschaut und so weiter. Das heißt, die Informationsflut, die heute die Patienten erhalten, ist signifikant höher als noch vor vielen Jahren. Verständlich. Und dann gibt es die dritte Gruppe an Patienten, die fahren, so wie meine Schwiegermutter zum Beispiel für ein Stück gutes Käse ins Allgäu fährt, für eine gute Operation in ein gewisses Krankenhaus. Weil sie so vorab informiert sind und, wie sie sagen, für ein spezielles Kniesystem oder aus Überzeugung für einen Roboter in ein gewisses Krankenhaus geben. Und mit dieser unterschiedlichen, ich sag's mal, Kundschaft, ja, Patientenschaft, mit der müssen Sie arbeiten. Und da müssen Sie jeden Patienten dort abholen, wo er sich befindet. Und da hilft natürlich, wenn Sie dem Patienten darstellen können, wie individuell Sie versuchen, sein Problem zu lösen. Und darum sind wir auch im Gespräch, ob es für genau diese komplexe Patiententhematik einfach aufbereitete Informationsmaterialien für den Patienten gibt. Weil Sie merken es jetzt auch in unserem Gespräch, die Thematik ist relativ komplex. Das versteht man auch als Patient nicht so zwangsläufig sofort. Das heißt, man muss wirklich gut eingeführt sein und da hoffe ich, dass wir in Zukunft vielleicht mit einer kleinen QR-basierten App oder genau, Video genau. dem Patienten Möglichkeiten zur Verfügung stellen lassen, dass er erstmal versteht, auf welchem Level arbeiten wir, was bieten wir an und was ist heute unser Ansatz.
Medizin aufs Ohr ist ja eine Veranstaltung der Aesculap Akademie und die Aesculap Akademie widmet sich natürlich der Weiterbildung. Das machen Sie hier in Baden-Baden im Moment, wo wir gerade sitzen. Sie sind ja ein Ausbildungskrankenhaus. Wie gucken Sie in die nähere Zukunft, was Nachwuchs angeht, was die Unwägbarkeiten in der Gesundheitspolitik, im Gesundheitssektor insgesamt angeht und was im Besonderen natürlich diese wirklich spektakulären Entwicklungen gibt im Moment. Also wie bilden Sie Ihre Leute weiter, die Nachwuchsmedizinerinnen und Mediziner?
Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage und das ist auch eine Herausforderung, die ich ja als Chefarzt wirklich im Alltag habe und wo ich auch noch keine ganz perfekte Antwort habe, wie ich in Zukunft damit umgehen kann. Um eben auf der einen Seite die Möglichkeit, die wir heute in der Medizin haben, Stichwort individualisierte Knieprothetik, an der einen Seite, auf der anderen Seite der enorme Erwartungsdruck der Patientenschaft, auf der anderen Seite eine enorme Leistungsverdichtung, ein Kostendruck, Stichwort DRG-Wesen, Implantatkosten, die unweigerlich durch die ganze weltbedingten Risiko- und Krisensituationen, in denen wir uns befinden, immer teurer werden, dann den Druck der Geschäftsführung unter einen Hut zu bekommen. Dazu noch die politischen Entwicklungen wie Krankenhauszukunftsgesetz mit Leistungsgruppen, wo Sie in Zukunft noch derzeit für Baden-Württemberg noch nicht wissen, welchen Bereich Sie zukünftig medizinisch bearbeiten, bespielen dürfen, ja. Wo Ihre jungen Ärztinnen und Ärzte vielleicht zukünftig, um eine gute Ausbildung zu bekommen, mehrere Häuser in einem Curriculum absolvieren müssen und nicht mehr wie bisher in einem Haus, was in einem großen Haus, wie wir es auch in Konstanz sind, mit derzeit völlig umfassender Weiterbildungsermächtigung. Ob wir das in Zukunft noch haben, weiß ich nicht. Was mir aber im Bereich Endoprothetik für die Aus- und Weiterbildung hilft, ist natürlich ein strukturiertes Herangehen. Das ist vielschichtig. Das eine ist, dass wir die jungen Kollegen einfach mit in unseren Alltag integrieren. Und man muss einfach sagen, wenn Sie heute als junger Arzt, junge Ärztin von der Uni kommen, die ersten 3 Jahre sind Sie im Prinzip eher ein Invest des Arbeitgebers, weil Sie müssen ausgebildet werden, bis Sie da was zurückgeben können, brauchen Sie mindestens 3 Jahre. Und in diesen 3 Jahren sind Sie sozusagen mit Augen und Ohren offen mit dabei im OP, bei den Einführungen, den Informationsveranstaltungen, bei den Produktschulungen, die wir regelmäßig durchführen, auch von seitens der Hersteller, in dem Fall von Braun Aesculap, über unsere Prothesensysteme. Dann natürlich das Angebot, auch nach außen zu gehen, Stichwort Aesculapium mit der Aesculap Akademie als wichtiger Partner. Dann natürlich so Sachen wie die Fortbildungsveranstaltung von der Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik, wo wir jetzt gerade zum Beispiel sind, Basiskompaktkurs hier in Baden-Baden. Das alles sind Einzelbausteine, die man in der Gesamtschau betrachten muss, damit ein junger Mensch am Ende ein guter Arzt und ein spezialisierter Endoprothetiker wird. Und ein spezieller Baustein in diesem Ausbildungskonzept hilft auch hier wieder die Navigation, weil natürlich, wenn Sie jetzt ein pfiffiger Assistenzarzt sind oder Assistenzärztin und Sie begleiten die Operation, Sie können die Operation durch die Zahldaten, Fakten, die Sie während der Operation bekommen, auch wenn Sie die Operation nicht selber durchführen, überprüfen, wahrnehmen und ein Verständnis entwickeln, wie ich es in meiner Ausbildungszeit noch nicht hatte. Ich habe meinem Operateur, meinem Chefarzt, hunderte von Knie in meiner Privatassistentenzeit assistiert und ich habe nie genau verstanden, warum er jetzt an der Stelle noch ein Stückchen Knochen abgeknabbert hat und hier noch ein bisschen ein Band gelöst hat. Er konnte es mir auch nicht erklären. Okay. Er hat es intuitiv gemacht, er hat es brillant gemacht, aber es war nicht objektivierbar. Und heute, meine Assistenten gucken mir über die Finger und sagen, aber Chef, da haben wir jetzt ein Gap im Streckspalt von 2 mm minus. Das kann doch gar nicht funktionieren. Und dann muss ich meinem Assistent, und das tue ich gerne, argumentieren, warum ich jetzt an der Stelle so weitermache mit einem zu engen Streckspalt oder vielleicht mit einer kleineren oder größeren Femokomponente, weil ich die Daten objektivieren kann. Und damit haben wir ein super Tool in der Ausbildung über die Navigation. Und damit wird aber auch das, was ich tue, transparent, gläsern, nachvollziehbar. Und das ist ein unheimliches Quantum in der Ausbildung.
Professor Ochs, wir enden Medizin aufs Ohr immer mit einer kleinen Episode, einer Geschichte, einem Witz, weil unsere Thematik häufig sehr, sehr ernst ist. Und insofern wollen wir gerne so mit einer beschwingten Attitüde ganz gerne enden. Und ich kann mir vorstellen, dass in Ihrem Fachbereich es auch nicht ganz humorfrei zugeht.
Ja, da haben Sie recht. Unser Alltag ist natürlich nicht immer ganz ernst. Darf er auch nicht sein. Man darf die Freude und den Witz im Team und in der Arbeit nicht vergessen. Und ich sage immer, heute haben wir ein großes Programm, aber wir gehen mit getaner Arbeit gut duftend heute nach Hause.
Gut duftend.
Damit möchte ich sagen, dass ich von meinem Team vollen Einsatz erwarte und durchaus auch mal ein Tröpfchen Schweiß fließt. Das meine ich damit.
So soll es auf jeden Fall sein. Vielen herzlichen Dank, Professor Ochs, für diese Reise durch diese neuesten Entwicklungen in Ihrem Tätigkeitsbereich. Ich wünsche Ihnen einen ganz tollen zweiten Kongresstag hier in Baden-Baden.
Vielen Dank.
Gute Rückreise nach Konstanz und bilden Sie bitte gute Orthopäden aus, die uns natürlich auch gewährleisten, dass wir möglicherweise, ich meinen persönlichen Sport, Tennis, dann auch in 10 Jahren noch machen kann.
Ja, machen wir sehr, sehr gerne und vielen Dank für unser Gespräch.
Das war Medizin aufs Ohr mit Professor Björn Gunnar Ochs, Chefarzt an der Klinik für Unfallchirurgie, Handchirurgie und Orthopädie Vincentius in Konstanz. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.esculapakademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Esculap Academy.